Die Gesundheitsdaten eines jeden sollten das höchste Gut sein in meinen Augen, weil nicht jeder muss preisgeben, was er hat. Viele Leute haben Angst, an einem Computer zu arbeiten und denken, oh, ich kann jetzt das Internet löschen. Nein, das ist nicht der Fall. Das heißt, ich gehe zu einem Computer, kann direkt schauen und dem Patienten helfen. Das spart Zeit.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß.
Die digitale Transformation verspricht mehr Zeit für PatientInnen, weniger Bürokratie und eine bessere Zusammenarbeit im Team. Doch sie bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Ja, wir tauchen heute ein in ein Thema, das nicht nur den Klinikalltag, sondern auch die Zukunft der Pflege revolutionieren soll. Und zwar geht es um Digitalisierung im Krankenhaus. Und damit herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Ja, Innovationen sind großartig, aber natürlich müssen sie auch sinnvoll in den Alltag integriert werden. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Dazu braucht es definitiv Menschen, die genau wissen, an welchen Rädern wir drehen müssen. Und daher freue ich mich auch sehr, heute einen Experten zu begrüßen, der Digitalisierung in der Klinik nicht nur kennt, sondern auch aktiv mitgestaltet. Herzlich willkommen auch an Sie, Fabian Matjak. Sie sind IT-Trainer und Digitalisierungsbeauftragter.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja bei Helios für die Region West tätig und erleben damit auch so hautnah, wie unterschiedlich der Digitalisierungsgrad in Kliniken ist. Vielleicht fangen wir einfach mal mit so einer Bestandsaufnahme an. Wie digital sind denn Krankenhäuser in Deutschland? Wo stehen wir und wo gibt es auch vielleicht gerade noch so die größten Baustellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben wir ganz anfänglich Probleme damit gehabt, überhaupt dahinterher zu kommen. Wenn man das vergleicht, wir in Deutschland hängen tatsächlich etwas hinterher im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Mhm. Wir haben aber einen sehr guten Einstieg gefunden. Wir haben natürlich auch in unserer Region im Westen viele Unterschiede, was Digitalisierungsstände angeht. Kleine Krankenhäuser zum Beispiel sind dann auch weniger digital oder teilweise schon voll digitalisiert. Das liegt immer daran, wie groß ist der Konzern, der dahinter steht.
Und vielleicht auch, wie wird das gefördert, oder?
Richtig, also es gibt Förderung vom Staat. Mhm. Das Ganze geht über ein sogenanntes KHZG, Krankenhauszukunftsgesetz. Mhm. Da musste jedes Krankenhaus für sich halt Fördermittel beantragen und diese dementsprechend auch nutzen.
Und ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht auch nicht in jeder Klinik Menschen wie Sie, die das eben dann so aktiv umsetzen, oder?
Wir bei Helios sehen das tatsächlich genauso vor. Es gibt Digitalisierungsmanager pro Standort und Key-User innerhalb der Klinik. Das heißt, man bindet nicht nur aktiv eine Person dafür ein und die arbeitet dann im ganzen Krankenhaus, sondern wir suchen uns auch Leute im Team und die müssen natürlich auch mit dabei sein.
Und geschult werden.
Richtig.
Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, die Digitalisierung ist ja nicht nur eine technische Umstellung, sondern eigentlich auch so ein ganzer Kulturwandel. Welche Herausforderungen begegnen Ihnen denn so am häufigsten, wenn Sie digitale Prozesse in den Klinikalltag integrieren?
Die größten Herausforderungen sind im Prinzip die Akzeptanz. Also wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Pflegekraft, die jetzt vielleicht schon 30, sogar 40 Jahre dort arbeitet und immer alles auf Papier gemacht hat, wie soll ich die abholen? Mhm. Ich gehe dahin und die sagt dann zu mir, ja, never change a winning system. Wir haben das schon immer so gemacht. Welchen Vorteil habe ich denn daraus? Das ist natürlich sehr schwer, die Leute dann dort abzuholen, mit einzubinden. Aber genau da muss man einsteigen. Das ist die Angst. Das ist der größte Faktor eigentlich. Also viele Leute haben Angst, an einem Computer zu arbeiten, setzen sich da rein und denken, oh, ich kann jetzt das Internet löschen. Das ist sehr wichtig, den Leuten beizubringen. Nein, das ist nicht der Fall.
Und du hast aber auch gerade schon im Vorgespräch gesagt, das fand ich so spannend, weil ich gedacht hätte, es ist so ein Generationending, aber das ist es gar nicht unbedingt, ne?
Gar nicht. Es liegt am Interesse eines jedem selbst. Also ich habe Pflegekräfte gesehen, die sind 20, 22 Jahre alt, wo man eigentlich denkt, okay, die leben auch jetzt gerade viel aktiv in Social Media. Mhm. Die wollen sich aber gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Im gleichen Zug dazu habe ich dann auch Leute gehabt, die kurz vor der Rente standen und auch gesagt haben, Fabian, kannst du uns da nicht noch ein bisschen mehr zeigen? Das ist total spannend und wir haben da Spaß dran.
Und würdest du auch sagen, dass das genau der Punkt ist, wo man die Leute gut mitnehmen kann, zu sagen, hey, das erleichtert es macht Spaß und das ist der Vorteil?
Absolut. Also wir können nicht einfach dahin gehen und sagen, wir machen das jetzt so. Wir müssen den Leuten erklären, warum wir das machen und welchen Nutzen haben sie daraus. Weil keiner möchte irgendetwas tun, wo er nicht weiß, wofür es ist.
Ja klar, verständlich. Jetzt leidet ja auch gerade die Pflege unter Zeitdruck und unter Dokumentationslast. Also auch so zwei große Punkte, bei denen die Digitalisierung helfen kann und auch soll. Gibt es spezielle Tools, die den Pflegealltag konkret erleichtern?
Absolut. Also wir haben ganz konkret digitale Medikation. Wir haben das Erfassen von Vitalzeichen tatsächlich per Spot-Monitor, so nennt sich dieses Gerät, ganz praktischer Vergleich. Früher musste ich meinen Patienten täglich mindestens einmal messen. Also das machen wir jetzt im Verlauf natürlich öfter, 3-4 Mal am Tag. Wenn die operiert sind, sogar noch öfter. Mhm. Und da muss ich ja viele Vitalparameter heben. Puls, Blutdruck, Sauerstoffsättigung, Atemfrequenz. Und das musste ich alles händisch machen. Das heißt, ich habe meine Blutdruckmanschette genommen, mein Stethoskop. Dann war es irgendwie draußen laut, dann konnte ich nichts hören. Dann musste ich auch manchmal raten, wo die Nadel gerade geschlagen hat. Das muss ich heute nicht mehr. Wir haben da mal einen ganz konkreten Vergleich zugezogen. Wir haben eine Pflegekraft antreten lassen, im Prinzip gegen eine andere Pflegekraft, und haben geguckt, wie viel Zeit sparen wir da ein.
Ah, okay.
Wir haben das dann so gemacht, einer mit dem Spotmonitor, der anderen mit den normalen Hilfsmitteln. Dann beim Spotmonitor anschließen, drückt man auf Start, dann misst der. Das Einzige, was ich dann als Pflegekraft noch zu tun habe, ich muss mit dem Patienten sprechen, was passiert gerade. Das muss ich bei der anderen Option natürlich auch. Und die Temperatur noch separat erfassen. Ich kann noch ein paar andere Sachen darüber direkt abfragen, gerade Schmerzen, oder im Prinzip Stuhlverhalten, Stuhlgänge, ja, nein, wie sieht der aus? Das ist ein ganz wichtiger Faktor in der Pflege. Und dann haben wir das verglichen. Am Ende kam ein Zeitunterschied von 6,5 Minuten raus.
Wenn Wahnsinn, wenn man das mal so hochsummiert, ne, dann ja, ist das, das einiges.
Wenn ich das hochrechne auf mal 30 beispielsweise, dann kommt da mal ganz locker eine Zeitdifferenz von 1,5 Stunden zustande, die ich anders nutzen kann.
Mhm. Und jetzt gerade auch die Personen, die das so nutzen, haben die das auch schon mal kommuniziert, dass sie da wirklich auch selber eine Erleichterung empfinden bei?
Ja. Natürlich gibt es da aber auch Probleme. Wenn ich ein Gerät nicht richtig bediene, da kommen wir wieder zum Thema Schulung, dann kann das nicht funktionieren. Es ist eine persönliche Anmeldung an diesem Gerät erforderlich. Wenn ich das nicht durchführe, dann sind die Daten, die ich erfasse, auch weg. Das heißt, Schulung ist ein Riesenthema.
Und ist das so, dass das quasi systematisch eingeführt wird, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir haben natürlich immer eine Strategie. Wir kommen nicht von heute auf morgen und sagen, ihr macht das jetzt so, sondern wir melden das vorher an. Mhm. Wir müssen die Leute von den verschiedenen Bereichen, Ärzte als auch Pflegekräfte oder auch Therapeuten, Medizincontrolling, die müssen wir abholen und sagen, hey, wir wollen hier was umstellen, wir haben hier was Neues, guckt euch das bitte mal an. Dann gehen wir in die Bereiche, holen uns im Prinzip aus jedem Bereich mindestens eine Person raus und gehen da schon mal mit denen durch.
Und klappt das gut, sich dafür auch genug Raum und Zeit zu nehmen? Denn ich kenne das ja selber, ich weiß, wie hektisch auch der Klinikalltag mal sein kann. Wie funktioniert das dann, wenn man genau weiß, oh nein, jetzt bin ich vielleicht zwischen zwei Untersuchungen, da sitzt schon der nächste Patient und wartet auf mich? Oder ne, wie schafft ihr diese Räume auch speziell?
Diese Räume zu schaffen, ist in Zeiten gerade auch vom Fachkräftemangel sehr schwierig. Wer hat da noch Zeit für? Wer hat da noch Zeit, darüber hinaus etwas zu machen? Und deswegen gehen wir da ganz speziell auf Leute zu, die schon im Voraus sagen, ich habe Lust darauf, etwas zu verändern. Und die sind meistens tatsächlich auch noch dazu gewillt, ich sag mal, diesen Extraschritt zu gehen.
Und es ist wahrscheinlich auch notwendig, dass sie so auch wirklich in die Häuser reingehen und nicht alles nur, es gibt ja auch digitale Schulungen, ne? Mhm. Aber ich kenne das selbst. Das ist halt, hier und da ist es natürlich auch praktisch, aber ich finde auch da, nichts ersetzt den persönlichen Kontakt.
Das ist absolut korrekt. Wenn wir neue Programme einführen oder neue Wege, neue Arbeitsschritte einführen, dann hat das immer systematischen Ablauf. Wir fangen an, wir informieren. Dann holen wir die Leute ab zu Schulungen. Auch bei Schulungen merken wir, das wird nach 2 bis 3 Tagen direkt wieder vergessen. Das ist neu. Das ist aufregend. So eine Schulung kann auch mal 8 Stunden dauern. Und dann ist man am nächsten Tag wieder auf Arbeit und denkt, wo ist das hin? Mhm. Um das zu umgehen oder da die Leute abzuholen, machen wir im Prinzip noch so eine Produktivbegleitung. Das heißt, ich bin aktiv als IT-Trainer mit auf der Station. Das kann man gestalten, wie man möchte, früh, spät, Nacht. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht, einfach um die Leute abzuholen und dabei zu sitzen, währenddessen das gerade passiert.
Ja, ich glaube, das ist ein Gamechanger, dieses einfach nicht nur die Theorie einmal zeigen und das war's, sondern dieses Integrative auch länger zu begleiten. Ne?
Absolut.
Jetzt machen sich manche durchaus ja vielleicht auch so ein bisschen Sorgen, dass durch Digitalisierung der menschliche Aspekt auf der Strecke bleibt. Gerade in der Pflege sind Empathie und persönliche Zuwendung enorm wichtig. Sie kommen ja selbst aus der Pflege, bringen dadurch auch viel Erfahrung mit und haben dann eben auch ein ganz praktisches Verständnis dafür, wie man sowas in den Alltag integrieren kann. Wie kann Digitalisierung denn so gestaltet werden, dass sie genau da unterstützt, nämlich mehr Zeit für die direkte Betreuung zu haben?
Da gehe ich gerne nochmal zurück auf das Beispiel, was ich vorhin schon gebracht habe. Die Erfassung der Vitalzeichen ist ein riesigster Faktor. Der nächste beste Faktor in meinen Augen ist, ich muss nichts mehr suchen. Ich habe meine Daten strukturiert und übersichtlich direkt in einem System. Früher war es ja so, ich habe eine Akte gehabt, die ist dann mit dem Patienten zu einer Untersuchung gegangen beispielsweise und vielleicht ist die Akte auf dem Weg oder beim Untersuchungsraum verschwunden gegangen. So, dann war ich zurück auf der Station mit dem Patienten und der Patient sagt mir zum Beispiel, ich habe Schmerzen. dann muss ich erstmal suchen, wo ist die Akte. Mhm. Das passiert heute nicht mehr. Ich habe heute meine mobilen PCs, ich habe meine stationären PCs und kann direkt nachgucken. Das heißt, ich gehe zu einem Computer, die überall in einem Krankenhaus stehen, melde mich dort an und kann direkt schauen und dem Patienten helfen. Das spart Zeit.
Ja, das glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch mit einer der wichtigsten Faktoren Zeit. Ja. Ein wirklich anderes sensibles Thema ist ja auch die Sicherheit, gerade wenn es um Daten geht. Mhm. Inwiefern können da digitale Prozesse denn hier verbessern? Und vor allen Dingen, wie lässt sich das auch mit dem Datenschutz vereinbaren?
Datenschutz ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema, gerade was Digitalisierung angeht. Viele Leute haben Sorgen, was passiert mit meinen Daten, wo gehen die hin? Wenn wir jetzt nur in der Klinik arbeiten, muss man sich da sehr wenig bis gar keine Gedanken machen, gerade bei der digitalen Akte. Früher hätte ich mir mehr Gedanken gemacht, als es noch auf Papier war. Die kann ich verlieren. Da können Leute Zugriff drauf haben. Ich gehe durch den Flur, ich verliere ein Blatt Papier, da steht alles Empfindliche über einen Patienten drauf. Das darf niemals passieren. Mhm. Wenn ich jetzt aber den digitalen Zugriff habe, habe ich alles an einem Ort gespeichert und auch nur die Leute per Berechtigungskonzept haben Zugriff auf diese Daten, die da Zugriff drauf haben sollen. Das heißt, ich liege zum Beispiel auf Station 1 und die Pflege von Station 3 kann darauf nicht zugreifen, sondern nur diejenigen, die direkt an der Behandlung des Patienten beteiligt
sind. Okay, an dem Bild, finde ich, sieht man ja ganz klar, dass es dann sogar eher noch mehr Schutz ist, als vorher sozusagen. Weil genau, wie du schon sagtest, so eine andere Akte, die kann man natürlich einfach schnell mal auch, kann man Einblick bekommen. Ne?
Ja.
Einen großen digitalen Umbruch haben wir Anfang des Jahres erlebt. Wir haben gerade schon kurz das Thema angeschnitten mit der Einführung der elektronischen Patientenakte, der EPA. So speichern Praxen und Kliniken ja medizinische Daten zentral und die erleichtern auch den Austausch zwischen verschiedenen Gesundheitseinrichtungen. Also nicht nur innerhalb einer Klinik. Wie genau trägt die EPA denn so insgesamt zu einer modernen und effizienten Versorgung bei?
Das ist ein wunderbarer Zukunftsschritt, diese EPA. Elektronische Patientenakte bedeutet ja auch für den Patienten, ich muss nicht alles dreimal erzählen. Es ist für einen Patienten sehr schwierig. Der kommt, der leidet, der kommt vielleicht per Notaufnahme, hat starke Schmerzen und kann Fragen nicht beantworten. Mhm. Es ist einfach so, dass wir dann teilweise raten müssen, okay, was möchte er uns jetzt sagen? Wenn er seine Krankenversicherungskarte dabei hat, können wir das in naher Zukunft selbst beantworten. Mhm. Und das ist natürlich wunderbar. Wir können dann, wenn wir Untersuchungsunterlagen benötigen von einem Arzt und der ist schwer zu erreichen, vielleicht per Telefon nicht zu erreichen oder in Deutschland beliebten Fax nicht zu erreichen, dann können wir einfach diese Daten über die Karte abrufen, wenn der Patient es natürlich vorher freigibt. Mhm. Das ist ganz wichtig. Der Patient entscheidet selbst, was gebe ich von diesen Daten preis.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor, glaube ich, weil das sind ja auch Sachen, die einem durchaus auch mal irgendwie Unsicherheiten bereiten können, wenn man gar nicht weiß, okay, da kommt jetzt so ein neues, modernes Tool, aber kein Mensch weiß, was heißt das dann konkret. Ja. Also man hat deutlich mehr Kontrolle als Patient, als man vielleicht denkt, ne?
Ja.
Okay.
Es ist so, dass wir ja 25 jetzt damit begonnen haben in Deutschland, dass in den ersten Modellpraxen schon zugange ist. Tatsächlich meine Hausärztin als kleiner Funfact benutzt das auch schon. Ich konnte den eigenen Einblick in meine EPA schon haben. Mhm. Und ich finde das total toll und cool, dass wir so einen Fortschritt mittlerweile machen.
Ja, ich glaube, es war auch dringend notwendig. Ich habe witzigerweise vor ein paar Wochen einen Ausschnitt gesehen von Doc Caro, die ist ja auch Notärztin, fährt ja unter anderem auch für Helios. Und sie hat auch gesagt, ne, sie hat dann akuten Patienten aufgenommen, der leider, glaube ich, auch obdachlos war. Aber auf jeden Fall ging es auch darum, dass er vorher schon in der Behandlung war. Und da war es natürlich super schwierig rauszukriegen, okay, was hatte der jetzt schon alles, wo steht der gerade? Und ne, sie sagte auch diesen einen Satz, boah, hätte ich jetzt die EPA, es wäre so viel leichter.
Ja, richtig. Und das wird uns allen die Arbeit nochmal deutlich vereinfacht.
Ja, so wie auch in anderen Bereichen sind Kommunikation und Teamarbeit natürlich essentiell im Krankenhaus. Welche digitalen Lösungen sehen Sie denn da auch, um konkret die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Berufsgruppen zu verbessern?
Bei uns ist das im Prinzip das Patientenprofil. Also für die Patienten gibt es dann diese EPA und für uns auch, diese elektronische Patientenakte. Das ist aber bei uns im Krankenhaus ein etwas umgemodeltes Modell, sage ich mal. Wir haben Zugriff überall, wo wir sind, auf diese Daten. Also derjenige, der den Zugriff haben darf. Das heißt, ich habe vielleicht im Krankenhaus im Kellerbereich meine Therapeuten sitzen, die schon eine Anmeldung des Patienten haben. Ich habe die Station, die vielleicht in der vierten Etage liegt, und habe dort meine Pflegekräfte, die Zugriff auf diese Patientendaten haben müssen. Und der Therapeut kann sich, obwohl der Patient vielleicht ganz woanders im Haus ist, schon auf diesen Patienten vorbereiten. Mhm. Das heißt, er hat Zugriff darauf. Und der viel wichtigere Faktor, ich kann es lesen. Früher war es so, man kennt Ärzteschriften, wenn man Rezepte damals noch per Hand bekommen hat. das kann man nicht entziffern, was da draufsteht. Ja, es sei denn, es ist da vorher ein Schönschreibkurs belegt worden. Vielleicht, ich kann mich da selber auch nicht von freisprechen. Aber diese Lesbarkeit und dieses Eindeutige dahinter ist einfach auf jeden Fall für jeden im Team, dass er jederzeit die Daten, die er jetzt braucht, sofort abrufen kann, der beste Faktor.
Also ganz, ganz viel Positives, was da kommt und auch jetzt gerade schon umgesetzt wird. Wo sind denn jetzt gerade noch die größten Herausforderungen? Ist das nach wie vor eben dieses es Integrieren und die Akzeptanz oder gibt es auch andere komplexe Dinge, die Sie da sehen?
Das ist tatsächlich auch der Datenschutz hier in Deutschland, wird ja sehr groß geschrieben, zu Recht. Ne? Gerade auch die Gesundheitsdaten eines jeden sollten das höchste Gut sein in meinen Augen, weil nicht jeder muss preisgeben, was er hat. Da dauert es halt immer sehr lange. Diese Datenschutzprüfungen, gerade bei neuen Systemen, sind sehr lang. Man muss testen, ob da Schnittstellen zwischen Programmen wirklich auch sicher sind, können da Daten verloren gehen oder nicht. Und diese Prozesse dauern meistens Monate bis Jahre.
Und sind Sie da auch für zuständig oder machen das andere Personen?
Das machen tatsächlich Datenschützer. Also ich bin kein Datenschützer, dafür bin ich nicht zuständig. Aber auch um da noch weiter zu denken, Fachkräftemangel, Riesenthema. Die Zeit ist ein ganz großer Faktor. Da muss man halt schauen, dass man wirklich Leute findet, die sich dafür begeistern oder halt auch begeistern lassen. Und ja, das ist so der größte Punkt.
Was war denn bei Ihnen die initiale Zündung? Warum haben Sie die Pflege verlassen und haben dann gesagt, jetzt zieht es mich doch eher noch Richtung IT?
Ich habe mir tatsächlich damals nie gedacht, dass ich überhaupt Pflegekraft werde. Ich bin so ein bisschen familiär vorbelastet. Meine Mutter ist schon lange, lange Pflegerin, auch Stationsleitung in einem Altenheim. Und die hat mich dann mal zu einem Praktikum verbracht, zu einem Schulpraktikum. Und da dachte ich, oh, irgendwie ist das schön. Dann habe ich die Ausbildung 2012 damals angefangen, sehr erfolgreich beendet. Und dann habe ich mir auch gedacht, nee, da bleibst du drin, da gehst du niemals raus. Dann habe ich verschiedene Stationen durchlebt. Ich war im ambulanten Bereich, war im stationären Langzeitpflegebereich im Altenheim. Und dann dachte ich, okay, ich will mehr. Ich gehe zurück in ein Krankenhaus und dann schaue ich, was auf mich wartet. Habe dann 2 Jahre lang auf einer Station gearbeitet und wurde dann gefragt tatsächlich. Ich weiß bis heute nicht, wieso ich gefragt worden bin, aber ob ich mir nicht vorstellen kann, mit digitalen Themen weiterzumachen. Und da das halt natürlich auch so ein bisschen mein Hobby ist, ne, ich spiele sehr gerne, dann habe ich da nicht lange gezögert und Ja gesagt.
Ja, manchmal kommt das Glück zu einem. Das haben Sie wahrscheinlich dann auch ausgestrahlt, dass da ein Interesse da ist und eine Begeisterung. Ne?
Aber nach wie vor, tatsächlich bin ich in der Pflege tätig. Das ist mein Nebenjob, ich mache das trotzdem noch.
Ach, wie toll. Ja. Ich hätte gedacht nämlich, dass Sie einmal komplett rübergewandert sind.
Nie. Das würde ich niemals tun und ich denke, dass ich diesen Beruf als ein unfassbar toller Beruf ist, der ihm wirklich so viel gibt als Mensch, auch gerade, dass man unfassbar viel daraus lernen kann, werde ich diesen Beruf nicht verlassen.
Das heißt, was genau schätzen Sie, also vor allen Dingen den persönlichen Kontakt zu Menschen, den Sie da ja nochmal ein bisschen näher haben als in der Digitalisierung?
Ich habe tatsächlich, glaube ich, mehr Kontakt zu Personal, zu Pflegepersonal als jetzt, wenn ich in meinem Nebenjob tätig bin, zu den Patienten. Dadurch, dass wir halt sehr viel dokumentieren müssen beispielsweise. Ne? Es ist aber so, dass diese Dankbarkeit spürbar ist. Es gibt Menschen, da muss keine Sympathie bestehen. Ne? Also Patienten behandeln, die kommen mit Problemen rein und ich sehe, die gehen und denen geht's besser. Das ist was mir wirklich unfassbar viel gibt.
Mhm. Ja. Ja, schön. Jetzt haben wir den Fokus auch die ganze Zeit aber eher darauf gelegt, wie das ist, dass Sie Digitalisierungen und Tools eben im Team implementieren. Wie ist denn da vielleicht auch der Berührungspunkt mit PatientInnen? Wie reagieren die darauf, dass alles immer digitaler wird?
Die Leute, als wir umgestellt haben, gerade die Patienten, als ich dann den ersten Tag, werde ich nicht vergessen, mit dem Spot-Monitor ins Patientenzimmer gefahren bin, da hat der Patient mich angeguckt und gefragt, ist das jetzt hier, ist ein Roboter? Ne? Also passiert das? Was passiert ja jetzt mit mir? Dann habe ich ihm das alles erklärt und er war tatsächlich sehr fasziniert davon. Die Leute sind neugierig. Gerade auch digitale Aufklärungsbögen zum Beispiel. Wir haben ja diese Aufklärungsbögen, kennt man, denke ich, ne, wenn man schon mal in einem Krankenhaus war. Die sind unfassbar klein geschrieben. Mittlerweile können wir sowas auf iPads den Patienten anbieten und direkt zum Unterschreiben. Und auch gerade Leute 70, 80 plus, habe ich selber erlebt. Die haben dann ihre Brille aufgesetzt und mussten nicht ganz lange suchen, sondern haben einfach angezoomt und haben gesagt, wow, das hätten wir schon viel eher haben müssen.
Ach super, das erleichtert das also da auch nochmal viel mehr. Und ich finde, das ist auch ein individuelleres Eingehen möglich, ne? Vielleicht auch mal so einen Blick gemeinsam in die Zukunft. Wie könnte denn so ein Krankenhaus in 10 Jahren aussehen? Welche digitalen Hilfsmittel könnten den Klinikalltag da noch vereinfachen und vielleicht auch die Dokumentation?
gerade was Dokumentation betrifft, haben wir sehr viel in der Pipeline. Also wir versuchen natürlich so viel wie möglich einfacher zu machen. Nicht jeder ist dazu in der Lage, eine Computertastatur vernünftig und schnell zu bedienen. Es gibt immer dieses, ich tippe mit einem Fingersystem. Nicht jeder kann mit 10 Fingern schreiben.
Ich schreibe auch mit 2. Aber ich bin gar nicht so langsam dabei.
Sprachdokumentation zum Beispiel. Ne? Ja. Also wir benutzen in naher Zukunft Mikrofone, um die ganzen Sachen einzusprechen oder halt auch, um Entscheidungshilfen irgendwann zu treffen. Wenn man beispielsweise Patientendaten sammelt, ne, anonymisiert und natürlich nur mit Einverständnis des Patienten, können wir daran halt irgendwann feststellen, welcher Behandlungsweg war gut, welcher war schlecht, wo haben wir die meisten Erfolge mitgezogen. Ne? Aber ich finde gerade, was die Dokumentation angeht, um darauf nochmal zurückzukommen, ein Closed-Loop-Verfahren, tatsächlich für Medikation, ist auch noch ein ganz, ganz großes Thema.
Was ist das?
Im Moment ist es so, dass jede Pflegekraft nachts, meistens nachts, für den nächsten Tag die Tabletten für den Patienten stellt. Wenn wir jetzt diesen Lauf einmal schließen wollen, weil da haben wir den Umbruch, da ist es wieder nämlich die manuelle Arbeit, dass das über Apotheken passiert. Das heißt, wir bzw. der Arzt ordnet im digitalen Medikationssystem etwas an, und die Apotheke kriegt sofort und fängt es an zu stellen und wir als Krankenhaus werden beliefert. Das ist auch nochmal ein Faktor, der unfassbar viel Zeit sparen wird.
Auch so ein bisschen, wenn ich jetzt beim Hausarzt bin und dann ist das Rezept schon direkt quasi auf der Karte, wird dort eingelesen, fertig. Ne?
Genau.
Mhm. Ja, super. Okay, also auch da so ein bisschen effizienter nochmal. Mhm. Was ist denn so Ihre ganz persönliche Vision, wenn Sie mal so an die Zukunft denken? Oder gibt es irgendwie etwas, was Sie sich wünschen, auch nochmal im Bereich Digitalisierung und Pflege?
Ich wünsche mir, dass wir viel Akzeptanz haben. Noch mehr Akzeptanz haben, dass keiner Angst hat vor dem, was passiert. Und was noch ganz wichtig ist, Digitalisierung ist kein Sprint. Das ist ein Marathon. Das heißt, wir müssen immer wieder justieren, wir müssen nachjustieren. Wir können nicht einfach hauruck da reingehen und sagen, oh, jetzt haben wir ein Programm, jetzt ist hier fertig. Nee, das müssen wir weiterhin begleiten. Und ich wünsche mir, dass die Leute weiterhin großes Interesse daran haben und dass das Interesse vielleicht sogar noch wächst und die Angst sinkt.
Und da braucht es wahrscheinlich auch viel Geduld, aber Sie scheinen die auf jeden Fall mitzubringen.
Die habe ich.
Sehr gut. Und Leidenschaft und Humor bei
Absolut.
Der Arbeit.
Ja.
Super. Ja, ich fasse nochmal zusammen. Die Digitalisierung, die kann den Klinikalltag leichter, sicherer und menschlicher machen. Allerdings muss sie dazu klug und vor allen Dingen gemeinsam umgesetzt werden. Deswegen schön, dass wir mit Ihnen heute mal einen Experten hier haben, der uns das einfach mal so gezeigt hat. Vielen, vielen Dank.
Ich danke auch.
Fabian Matiak, IT-Trainer und Digitalisierungsbeauftragter hier bei Helios für die Region West tätig. Ja, danke auch an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Nächstes Mal brechen wir Tabus und sprechen mal ganz offen über Darmgesundheit. Wir zeigen, welche schonenden Behandlungen bei chronischer Verstopfung, bei Entleerungsproblemen und zum Beispiel auch bei Stuhlinkontinenz helfen und vor allem, wie Betroffene da auch ihre Lebensqualität zurückgewinnen können. Passt auf euch auf, bis ganz bald und bleibt gesund.
Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.